Danke, dass du uns dienst mit deinem Wort und dass dein Wort lebendig ist. So bete ich, dass unsere Herzen offen sind für das, was du reden möchtest. Nimm uns in deine guten Gedanken und Absichten mit hinein. Amen. Amen. Wir befinden uns in unserer Predigtreihe Gottes gute Gebote. Gottes gute Gebote. Und ich freue mich, dass ich heute über das dritte Gebot sprechen kann. Und das möchte ich uns einmal lesen aus der Übersetzung Neues Leben aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20, Vers 7. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird jeden bestrafen, der seinen Namen missbraucht. Da fallen uns vielleicht schnell Situationen ein, in denen wir den Namen des Herrn Gottes vielleicht missbraucht haben oder in unserem Mund geführt haben, ohne dass es eigentlich ein Gebet war. Vielleicht waren wir mal erschrocken und sagen dann, oh, ach Gott, und verbinden das dann mit diesem Gebot hier. Oder andere versprechen etwas hoch und heilig und schwören vielleicht sogar bei Gott, dass das, was sie sagen, dass es wahr ist und dass sie nichts Böses im Schilde haben, wo sie eigentlich vielleicht in Unwahrheit unterwegs sind oder betrügen oder so. Und ich glaube, wir können ganz schnell dazu kommen, dass wir sagen, ja, dieses Gebot, das dritte Gebot, das habe ich ja irgendwie begriffen. Ich weiß ja, was man macht und was man nicht macht. Ich habe es abgehakt, los geht's, nächstes Gebot. Und dann machen wir schnell einen Haken dahinter. Ich möchte uns einladen heute Morgen, dass wir vielleicht dieses Gebot mit mir nochmal ganz neu betrachten und dass wir uns vielleicht mal entfernen von all dem, was wir so abgespeichert haben und dass wir uns ganz neu darauf einlassen. Genau, ich möchte mit uns Stück für Stück durch den Text gehen, auch vom hebräischen und vom alttestamentlichen Kontext. Und ich glaube, da steckt was drin, was wir so noch nicht vielleicht gesehen haben, dass es ein bisschen breiter wird, dieses Gebot, und dass es nicht nur darum geht, dass wir jetzt irgendwie mit unserer Sprache den Namen Gottes missbrauchen, sondern es ist eigentlich umfassender. Im dritten Gebot geht es um den Namen Gottes. Und im alten Orient, da war der Name mit viel mehr Bedeutung aufgeladen als bei uns heute. Der Name im alten Orient, den jemand bekommen hat, war immer auch Ausdruck seines Wesens, seiner Identität, auch seiner ganzen Geschichte. Und der Name Gottes hatte grundsätzlich eine andere, eine kraftvollere Bedeutung, als es heute vielleicht ist. Er drückte das innere Wesen, die Persönlichkeit des Namensgebers aus. Der Name war so wichtig, dass man den Namen in Ehren halten wollte. Der Name, der sollte nicht besudelt werden. Und es war schlimm, wenn jemand den Namen des anderen in den Dreck gezogen hat. Heute ist es irgendwie auch schlimm, ja. Es gibt so diesen Tatbestand des Rufmordes. Aber damals in der Kultur, so eine Schamkultur, war das noch viel gravierender, wenn jemand den Namen angegriffen hat von einer anderen Person. Es war das Schlimmste, wenn der eigene Name sein Ansehen verloren, sich andere über den Namen lustig gemacht haben oder ihn sogar als Schimpfnamen gebraucht haben. Im Buch der Sprüche steht im 22. Kapitel Vers 1, ein guter Name ist vorzüglicher als großer Reichtum, besser als Silber und Gold ist Anmut. Das drückt das so aus, ja? Es ist wichtig, einen guten Namen zu haben. Dann hat man wirklich einen Schatz. Und dann ist in diesem Gebot, was wir eben gelesen haben, ja nicht nur von irgendeinem Namen die Rede, sondern von dem Namen Gottes. Gott hat sich offenbart im Alten Testament mit vielen Namen, aber der Hauptname, mit dem er sich vorgestellt hat, ist Yahweh. Ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Oder ich bin der, ich bin für euch da. Das ist so sein Name. Und das zeigt irgendwie Gottes Herzschlag. Ja? Er ist gegenwärtig da mit seiner ganzen Kraft. Und er ist da für die Menschen, die mit ihm in Beziehung treten. In der Bibel wird deutlich, dass der Name Gottes der höchste Name von allen ist. werden viele andere Namen aufgezählt, ja, kannst du durch die ganze Bibel gehen, viele Namen, aber der Name Gottes ist der Name, der über allen steht, der heilig ist, der rein ist, der allmächtig ist, und da steckt sein Wesen drin. In Maleachi Kapitel 1, Vers 11 steht, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang wird mein Name bei den anderen Völkern verehrt. Überall bringen sie mir Rauchopfer und reine Opfer dar, denn mein Name wird von den Völkern verehrt, spricht der allmächtige Herr. Und in der Bibel finden wir eine Verbindung zwischen dem Namen Gottes und seiner Gegenwart. Also da, wo der Name Gottes genannt und geehrt wird, da lagert sich auch seine Gegenwart. Das ist, glaube ich, ein Geheimnis auch für Gottesdienst, für Gebet, für Lobpreis, wenn wir Gottes Namen anbeten und bestätigen, wie groß Gott ist, dann spüren wir etwas von Gottes Größe. Dann wird sein Wesen spürbar in unserer Mitte. Dann tut er auch das, was seinem Namen entspricht. Gott hat seinen Namen auch auf bestimmte Orte gelegt. Zum Beispiel hat er seinen Namen auf die Stiftshütte oder auf den Tempel gelegt und gesagt, da soll mein Name sein. Und das Wesen Gottes wurde da sichtbar, die Gegenwart Gottes wurde spürbar. Es gibt eine Bibelstelle, die ich mit uns teilen möchte, und zwar vor der Inbesitznahme von Kanaan nach dem Auszug von Ägypten. Da verspricht Gott dem Volk Israel, dass er einen Engel mit ihnen senden wird in das neue Land. Damit sie keine Angst haben. Und da lesen wir mal 2. Mose 23, 20 bis 21. Ich werde einen Engel vor euch hergehen lassen, der euch unterwegs beschützt und euch in das Land bringt, das ich für euch bestimmt habe. Nehmt euch vor ihm in Acht und gehorcht seinen Anweisungen. Lehnt euch nicht gegen ihn auf, denn er wird euch eure Sünden nicht vergeben, weil mein Name in ihm ist. Sondern um diesen Teil geht es mir jetzt. Da ist also ein Engel, ein Abgesandter von Gott, der zu den Menschen gehen soll. Und Gott, er legt jetzt seinen Namen in diesen Engel. Das ist eine komische Vorstellung, ja, lesen wir auch nicht so häufig in der Bibel. Aber hier an dieser Stelle steht es, Gott legt seinen Namen in diesen Engel und somit auch sein Wesen, seine Autorität, etwas von ihm. Das heißt, Gott teilt seinen Namen an dieser Stelle mit diesem Engel. Interessante Vorstellung. Gott heftet seinen Namen an Dinge, an Orte und verknüpft seinen Namen auch manchmal mit Menschen. Und er möchte seinen Namen mit uns verknüpfen, verbinden. Er möchte letztendlich, dass wir sein Wesen repräsentieren, dass wir etwas von seinem Wesen in unserem Leben abbilden, dass wir sein Bild verkörpern. Im Schöpfungsbericht heißt es, wir sind geschaffen nach seinem Bild. Wir als Menschen, wir sollen, so wie wir unterwegs sind, etwas von Gott zeigen, das andere an uns, wie wir leben, Gottes Wesen erkennen. Okay. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, so heißt es in den meisten Übersetzungen. Wörtlich steht hier, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht in Nichtigkeit tragen oder aufnehmen oder gebrauchen. Und mir geht es jetzt hier um diesen Begriff, den Namen Gottes tragen. Da steht nicht im Hebräischen das Wort missbrauchen oder da wird auch nicht davon gesprochen, dass es um Sprechen geht, sondern es geht darum, wir sollen den Namen Gottes tragen. Was ist damit gemeint? Worum geht es da? Gott möchte, dass wir seinen Namen tragen. Es gibt eine Situation, auch im Alten Testament, die schauen wir uns an, wo etwas Ähnliches beschrieben wird, wo jemand den Namen von anderen getragen hat. Und zwar in demselben Buch, im 2. Mosebuch, wo wir gerade drin stecken, da wird etwas über den Bruder von Mose beschrieben. Also Mose hatte einen Bruder, Aaron, und Aaron wird eingesetzt von Gott als der erste hohe Priester für das Volk Israel. Und dann wird beschrieben, In diesem Kapitel, was wir gleich ein bisschen anschauen, wird beschrieben, wie er seinen Dienst ausführen soll für das Volk. Was sind die Bestimmungen für diesen Dienst? Und auch welche Anziehsachen soll er tragen? Welche Uniform soll er in seinem Dienst als hoher Priester haben? Ganz detailliert wird es beschrieben. Und ein Teil von seiner Uniform sollte sein, dass er eine Brustplatte haben sollte. Ja, da habt ihr das Bild. Brustplatte, wo 12 Edelsteine draufgesetzt wurden. Und diese 12 Edelsteine, unterschiedliche Steine, recht groß, unterschiedliche Farben auch, diese 12 Edelsteine repräsentierten die 12 Stämme Israels. Okay, also Aaron, der hohe Priester, mit der Brustplatte, mit diesem bunten Bild als Repräsentanz für die 12 Stämme Israels. Und dann lese ich einen Vers aus diesem Kapitel, wo es da um diese Beschreibung geht, 2. Mose 28, Vers 29. Auf diese Weise soll Aaron die Namen der Stämme Israels auf der Brusttasche auf seinem Herzen tragen, wenn er in die Gegenwart des Herrn im Heiligtum tritt, so wie der Herr immer an sein Volk erinnert. Also Aaron, er ist hier der hohe Priester, er tut den Dienst, er ist der Mittler zwischen Gott und dem Volk, er bringt Opfer dar, er geht ins Heiligtum mit diesen 12 Steinen, die 12 Stämme Israels repräsentieren. Er trägt die Namen des Volkes auf seinem Herzen. Und wenn er jetzt in die Gegenwart Gottes tritt, dann ist es so, als ob er das ganze Volk repräsentiert und das ganze Volk dann in Gottes Gegenwart ist, obwohl nur er da ist, aber er trägt ja diese Steine, diese Namen des Volkes mit ins Heiligtum. Okay? Seid ihr noch da? Das wird ein bisschen komplizierter, aber ich kriege euch noch. Also, Aaron, er trägt das Volk auf seinem Herzen, die Namen der Stämme. Er ist Repräsentant des Volkes in der Gegenwart Gottes. Das ist seine Aufgabe, das ist seine Berufung. Jetzt kann man sich fragen, okay, krasse Berufung, ja, wow, hoher Priester. Kann er diese Berufung auch versemmeln? Also kann er irgendwie etwas tun, dass es irgendwie so kommt, dass er diese Namen in einer nicht so guten Art und Weise ins Heiligtum tragen würde? Muss man mal hypothetisch drüber nachdenken. Und dann wird man feststellen, natürlich, wenn jetzt Aaron einen Lebenswandel hätte, der total daneben ist, der irgendwie richtig böse ist und er würde in dieser Art und Weise mit seinem bösen Lebensstil in das Heiligtum treten und diese Namen in die Gegenwart Gottes bringen, dann würden wir sagen, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Der trägt diese Namen des Volkes in einer komischen Art und Weise in das Heiligtum. Das funktioniert so nicht und Gott wäre nicht glücklich damit. Okay? Aaron hatte 2 Söhne. Und ich glaube, im 3. Buch Mose wird beschrieben, dass diese Söhne sich daneben benommen haben. Ja? Die haben Alkohol getrunken und die haben dann Opfer gebracht, die Gott gar nicht haben wollte. Also die haben irgendwie sich versündigt. Und das ist vielleicht so ein Zeichen, okay, man kann auch in einer komischen Art und Weise unterwegs sein und Gott will es eigentlich nicht. Er will, dass Aaron hier einen Lebenswandel hat, der ganz klar ist. Okay, das ist die Geschichte hier mit Aaron. Also Aaron sollte den Namen der 12 Stämme tragen, oder die Namen der 12 Stämme tragen und sie gut repräsentieren. Jetzt sind wir aber nicht bei Aaron, sondern wir sind ja in unserem 3. Gebot. Und was passiert jetzt hier? Hier sagt Gott jetzt zu dem Volk Israel in erster Linie an die das Gebot ja gerichtet ist, zuerst. Liebe Leute im Volk Israel, wir sind hier im Bund und ihr sollt meinen Namen tragen, aber eben nicht missbrauchen, nicht in Nichtigkeit tragen. Wir kommen noch auf diesen Begriff Nichtigkeit. Also Gott, er sagt seinen Leuten, tragt meinen Namen in einer guten Art und Weise. Und das finde ich schon mal ganz erstaunlich, dass Gott überhaupt in seinen Gedanken, in seiner Absicht, seinen Namen an uns begrenzte Menschen heftet und sagt, hey, ihr sollt mich mit meinem göttlichen Wesen auf der Erde repräsentieren. Also Gott macht sich ja dadurch enorm verletzlich, weil Gottes Ruf hängt ja ein Stück weit davon ab, wie wir seinen Namen tragen oder wie schräg wir seinen Namen tragen. Es geht letztendlich darum, dass wir mit unserem ganzen Sein, mit unserem ganzen Verhalten, mit unserem ganzen Leben Gott repräsentieren, weil wir mit ihm im Bund sind, weil wir seine Kinder sind, weil wir seine Leute sind. Du kannst jetzt hier die ganzen anderen Gebote, die auch noch kommen in den nächsten Wochen, die kannst du hier mit reinnehmen und sagen, ja, deswegen nicht stehlen, deswegen nicht lügen, deswegen nicht Ehe brechen und so weiter und so weiter. Weil das sind all die praktischen Punkte, wo es auch sichtbar wird, wie repräsentieren wir Gottes Namen in dieser Welt. In der Elberfelder Übersetzung, die ja eine sehr wörtliche Übersetzung ist, da wird dieses Gebot so übersetzt. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Okay, also wir haben hier diesen Begriff Nichtigem, was ein bisschen komisch ist, ja, wo wir uns fragen, was ist denn nichtig? Ich möchte ein bisschen darauf eingehen, was ist denn dieses Nichtige? Man kann es anders übersetzen, vergeblich oder nutzlos, falsch oder trügerisch. Und jetzt mit unserer Erkenntnis, dass wir den Namen Gottes tragen sollen und jetzt das Nichtige noch dazu nehmen, dann wird es ja heißen, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem tragen. Das heißt, nicht vergeblich tragen oder nicht leer tragen, nicht umsonst tragen. Dieses Wort nichtig finden wir im Psalm 127, Vers 1. Wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Sie ist nichtig. Wenn der Herr die Stadt nicht beschützt, ist es vergeblich, sie mit Wachen zu umgeben. Also was meint ihr dieses vergeblich? Es ist irgendwie leer, es ist bedeutungslos, es ist zwecklos, es ist zielverfehlt, es bringt nichts. Das ist dieses vergeblich. Taucht viel in der Bibel auf. Und der Gedanke ist jetzt in diesem Gebot, wir sollen den Namen des Herrn nicht nur, ich sag mal, nicht nur äußerlich vor uns hertragen, ohne dass wir ihn mit unserem Leben füllen. Also wir sollen nicht nach außen christlich scheinen und in uns ist das gar nicht so und so wie wir leben, ist das gar nicht so. Das würde den Namen Gottes entehren, so wie würden wir Gottes Namen missbrauchen. Und da geht es nicht nur darum, was wir jetzt sagen und wie wir den Namen Gottes in unserem Mund führen und ob uns mal was rausrutscht, was wir vielleicht gar nicht durchdacht haben und dann sagen andere, böse, böse, du hast hier das und das gesagt und so. Das ist irgendwie ein Teil davon, es ist zu kurz gegriffen. Es geht um unser ganzes Leben. Der Prophet Hesekiel, er beschreibt im 36. Kapitel, wie Israel den Namen Gottes unter den Nationen durch sein Verhalten entehrt hat. Die haben voll versagt. Also die waren mit Gott im Bund und die hatten denselben Auftrag, die sollten Gott repräsentieren vor den Nationen und die haben es versemmelt, die haben es nicht gut hingekriegt. Und der Prophet sagt dann im Auftrag Gottes, hey, und ihr habt das nicht gut gemacht und jetzt, deswegen ist auch Gericht über euch gekommen. So. Also Gott, er ist involviert, weil er ein eifersüchtiger Gott ist. Er möchte, dass sein Name geehrt wird. Und das Volk Israel hat es nicht gemacht. Und deswegen werden sie hier getadelt und kriegen hier Druck gemacht letztendlich, so wie es ja hier in diesem Gebot auch steht. Ich möchte an dieser Stelle mal persönlich werden und mal reinfragen. Wir haben jetzt dieses Gebot, es geht darum, dass wir Gott gut repräsentieren in unserem Alltag. Und ich möchte dich und mich fragen, wie gut kriegen wir das hin? Und da sollten wir alle mal kritisch draufschauen und uns fragen, sind wir gute Repräsentanten Gottes in dieser Zeit? Oder ist unser eigener Name uns wichtiger als Gottes Name? Und sind wir mehr darauf erpicht, dass wir unser Ego oder unseren Erfolg irgendwie zusammenbasteln, aber uns ist gar nicht daran gelegen, dass wir Gottes Namen ehren mit unserem Leben? Und vielleicht stellst du fest, ja, wow, stimmt, das gelingt mir nur zum Teil gut. Und wenn ich auf mein Leben schaue, dann sage ich, ja, ich wünsche mir, dass ich eigentlich noch viel besser Gott repräsentieren kann mit meinem Leben. Und ich spüre, da ist noch Spielraum nach oben. Da geht irgendwie noch mehr. Da wünsche ich mir, dass Gott noch mehr aus mir herausstrahlt, als es jetzt der Fall ist. Und da geht es um alles Mögliche, ja, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Da geht es darum, wie ich über andere Leute vielleicht rede. Da geht es darum, wie wichtig mir Gottes Sache ist oder wie wichtig mir meine eigenen Sachen sind. Mein ganzes Leben steckt da drin. Was sehen die Leute, wenn sie unser Leben anschauen? Sehen Sie etwas von Gottes Liebe, von seiner Barmherzigkeit, seiner Gnade, seiner Wahrheit, seiner Einladung zum Leben? Oder sehen Sie in mir Härte, Überheblichkeit, offensichtliches und abschreckendes Fehlverhalten, Ungeduld, Lieblosigkeit? Also was sehen die Leute, wenn sie mich anschauen, wenn sie dich anschauen? Und ich glaube, wenn man da drüber nachdenkt, dann wirst man nicht so schnell zum Ende kommen. Dann öffnet sich irgendwie ganz viel. Dann merkt man, wow, das ist ein tiefes Thema. Ja, da steckt viel drin. Vielleicht auch viel Arbeit. Und ich glaube, dass es gut ist, sich da ehrlich zu prüfen und sich selbst immer wieder so einen Spiegel vorzuhalten und sich zu fragen, hey, wie bin ich denn da eigentlich unterwegs? So. Und was gelingt und was gelingt nicht gut? Und was dann oft passiert, ist, dass wir an dieser Stelle mit unserem Versagen konfrontiert sind. Vielleicht ist es bei dir jetzt auch so gewesen, die letzten 2-3 Minuten, wo ich da so ein bisschen reingestochert habe, vielleicht hast du gleich ein schlechtes Gewissen bekommen, weil du merkst, ja stimmt, ist ja gar nicht so toll, wie ich mir es eigentlich vorgenommen habe oder wie es sein sollte. Und du merkst, boah, da ist jetzt so ein Druck da, da ist eine Last da und auch das Gefühl, Mensch, ich kann das nicht besser hinkriegen. Irgendwie bin ich auch begrenzt in mir. Gefühl von Schuld auch. Schuld, Scham, diese Kombination. Dann habe ich für dich und für mich heute 2 gute Botschaften. Okay, 2 gute Botschaften. Das ist schon gut, ne? Nicht nur eine, 2. Okay, die erste gute Botschaft. Es ist nie der Weg Gottes für uns, wenn wir uns in Verdammnis festbeißen, okay? Das ist schon mal klar. Gott möchte nicht, dass wir in Verdammnis stecken bleiben, sondern er möchte, dass wir ein demütiges Herz haben, dass wir erkennen, was irgendwie nicht gut läuft und dass wir dann umkehren und sagen, Gott, es tut mir leid, dass es so ist, wie es ist. Ich gebe mich dir hin, so wie ich bin und ich lade dich ein, dass du mich erneuerst, okay? Hesekiel 36, habe ich eben gesagt, Gott, er legt auch den Finger in die Wunde beim Volk Israel und sagt, hey, irgendwie ist es hier nicht gut gelaufen und deswegen seid ihr gestraft worden, deswegen musstet ihr aus dem Land gehen und so weiter. Großes Thema. Aber dann bleibt Gott nicht dabei stehen, sondern er spricht dann Positives über das Volk aus und eine neue Verheißung und sagt, ich werde euch wieder sammeln und ins Land zurückführen. Und dann kommt der Bibelvers der Verheißung, nämlich das Geschenk des Heiligen Geistes. Hesekiel 36, 25 bis 27. dann gieße ich reines Wasser über euch aus und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt, in Klammern auch das dritte Gebot hier, und euch danach richtet. Okay, also Gott, er sieht die Misere seines Volkes. Er kriegt das natürlich mit, er weiß das, dass die es nicht gut hinkriegen. Er leidet darunter, aber jetzt wird er selbst aktiv und sagt, okay, ihr kriegt das nicht hin, wir machen hier mal einen Systemwechsel. Ich schenke euch meinen Geist, dass ihr diese Gebote erfüllen könnt, dass ihr eine andere Kraftquelle in euch habt, dass ihr meinen Namen repräsentieren könnt, dass ihr meinen Namen tragen könnt in einer guten Art und Weise, weil der Geist Gottes in euch lebt. Und das ist Verheißung für das Volk Israel damals, aber für uns heute ist es nicht nur eine Verheißung, sondern es ist Realität. Das heißt, Gott hat uns seinen Geist gegeben. Der Geist Gottes ist da, der ist in uns. Trotzdem kann es sein, dass wir vielleicht zu sehr aus eigener Kraft versuchen, gut zu sein und die Gebote zu halten. Und es kann auch sein, dass wir, auch wenn wir gläubig sind und wenn wir eigentlich mit Jesus unterwegs sind, kann es sein, dass wir immer noch mit Scham und Schuld zu tun haben und dass wir sagen, boah, ich bin so schlecht und ich müsste besser sein. Und dann versuchen wir uns anzustrengen und besser zu werden, damit wir Gottes Namen Ehre machen und so. Und es ist so viel Druck da und so viel Stress da. Und letztendlich wird es nicht so gut gelingen, wie wir uns das wünschen. Okay, was ist jetzt irgendwie anders? Was sollten wir tun? Ich glaube, wir sollten uns mehr an den Heiligen Geist wenden. Und wir sollten mehr sagen, Gott, du hast mir den Geist gegeben, dein Geist, der dein Wesen repräsentiert. Ich habe Sehnsucht nach deinem Heiligen Geist. Verändere mich von innen her. Ich möchte, dass du an die Punkte meines Lebens gehst, wo ich dich nicht gut repräsentiere und dass du mich veränderst, da wo ich mich nicht verändern kann. Dass wir kapitulieren mit unseren eigenen Versuchen und dass wir einfach an der Stelle klein beigeben und sagen, Gott, mach du es. Ich krieg's nicht hin. Ich bin nicht so gut, wie ich eigentlich dachte, dass ich es wäre. Das ist die erste gute Botschaft. Durch die Hilfe des Heiligen Geistes werden wir immer mehr zu Trägern des Namens Gottes. Eine zweite gute Botschaft. Im Neuen Testament greift Jesus diesen Gedanken auf, dass er gesandt wurde, um den Namen seines Vaters zu repräsentieren. Er soll den Namen seines Vaters offenbaren für die Menschen. Das hat er gemacht. Wunderbar. Man könnte auch sagen, er sollte den Namen Gottes in die Welt tragen. Und dann geht Jesus auch noch einen Schritt weiter und reicht das Staffelholz an seinen Nachfolger weiter und sagt, und jetzt seid ihr dran, meinen Namen in die Welt zu tragen. Und besonders gut wird das, finde ich, zusammengefasst in dem hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17. Und da lese ich jetzt ausschnittsweise vor, weil das jetzt ein langer Abschnitt ist, könnt ihr gerne zu Hause nochmal lesen, wo vieles von dem, was ich gesagt habe, nochmal komprimiert drinsteckt. Jesus, er betet zu seinem Vater. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehören dir, sie gehörten dir. Du hast sie mir gegeben und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein Eigentum. Alles, was mir gehört, gehört dir. Und was dir gehört, gehört mir. Und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast, die Macht deines Namens. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Steckt da viel drin, ja? Könnt ihr alles nochmal nachlesen? Worum geht es mir hier? Mir geht es darum, dass Jesus für seine Nachfolger betet, dass sie, ich sag mal, einen guten Lauf nehmen. Dass sie in seinem Sinne weiter unterwegs sind und dass sie den Namen von Christus und den Namen des Vaters repräsentieren. Dass sie bewahrt sind von all dem Bösen und dass sie einfach das Staffelholz nehmen und weitergehen, bis der Tag kommt, wo Jesus wiederkommt. Und Jesus, er betet für sie. Und Jesus ist jetzt der hohe Priester, nicht mehr Aaron, sondern die Bibel sagt, dass Jesus immer noch unser hohe Priester ist, der sich für uns verwendet, der für uns betet, der an unserer Seite steht, der versteht auch mit unseren ganzen Kämpfen, der weiß, wie schwer es hier auf dieser Erde ist, der weiß, wie schwer es ist, Gott zu repräsentieren, der kennt all das, aber er steht auf unserer Seite, er macht uns nicht fertig, sondern er betet für dich und für mich. Ist doch krass, oder? Jesus betet für uns. Also der will uns stark machen, der will uns nach vorne pushen, der will uns tragen. Und das macht er fortlaufend, weil er ein guter Hohepriester ist. Der Hebräerbrief sagt, er ist der bessere Hohepriester, er ist der vollkommene Hohepriester. Ich möchte die Musiker nach vorne bitten. Ich weiß nicht, was diese Predigt mit dir gemacht hat und wo du irgendwie berührt worden bist. Vielleicht war es schwer, irgendwie den Gedankengang zu folgen von dieser Missbrauchsstelle und diesen Worten, die man so im Kopf hat, hin zu dem, wir tragen den Namen Gottes, aber wir sollen ihn nicht vergeblich tragen. Aber vielleicht ist es so, dass Gott dich irgendwo berührt hat, ganz konkret, und dass du spürst, ja, ich habe auch Baustellen in meinem Leben, wo ich Gott nicht gut repräsentiere. Und wo ich seinen Namen vergeblich trage. Es gibt ganz große Baustellen weltweit, ja, so wo Leute, ich sag mal, sich als Christen ausgeben und wo viel Christliches draufsteht, aber wo es innerlich leer und hohl ist. Aber es geht auch um unser persönliches Leben. Und die Gefahr ist immer da, dass wir nach außen schön christlich tun, dass wir aber innerlich hohl und leer sind. Und Gott möchte uns seinen Geist einhauchen, damit das nicht passiert. Ich lade uns ein, dass wir aufstehen. Wir werden jetzt noch ein Lied singen und dann ist der Gottesdienst auch bald zu Ende. Aber ich lade dich ein, dass du für dich nochmal so eine Entscheidung triffst und guckst, ja, wie willst du damit umgehen? Vielleicht auch mit dieser inneren Diskrepanz, dass du manche Sachen nicht so gut hinbekommst, wie Gott sich das eigentlich wünscht. Und du hast die Wahl, in die Verdrängung zu gehen, kannst sagen, nee, so schlimm ist das alles gar nicht. Andere sind schlimmer als ich und so, das ist auch typisch menschlich. Du kannst in die Schuldfalle tappen und in die Schamfalle, dass du dich schlecht fühlst. Du kannst aber auch einfach sagen, Gott, hier bin ich, wie ich bin. Ich bin eine lebendige Baustelle. Füll mich mit deinem Geist. Reparier du mich, heil du mich. Arbeite an mir. Ich kriege das allein nicht hin. In dem Wissen, Jesus betet für dich, dass du den nächsten Schritt gehst und dass du dranbleibst, dass du nicht aufgibst. Jesus, und so bete ich für uns alle hier. Ich bete, dass wir Menschen sind, deine Menschen, die deinen Namen gut tragen. Dass du sichtbar wirst in unserem Leben, durch unser Leben. Dass wir das, was dein Wort sagt und was dein Wesen eigentlich ist, dass wir das nicht negieren, dass wir es nicht durchstreichen durch unser Leben, sondern dass wir das hervorheben und auf dich hinweisen. Und so bete ich darum, dass du uns deinen Heiligen Geist neu schenkst. Dein Geist, der dieser Motor ist, diese Dynamik, diese freisetzende Kraft in unserem Leben. Geist Gottes, nur du kannst uns verwandeln. Nur du kannst uns wirklich verändern. Nur du bringst das wahre Leben mit. Herr, ich bete, dass wir diese innere Begegnung mit dir haben, dass wir dir Raum geben und dass wir dich suchen, dass wir uns abhängig machen von dir und von deiner Kraft und nicht von unserer eigenen Anstrengung. Wir wollen nicht eigene Leistung bringen und Werkgerechtigkeit zelebrieren, sondern wir wollen sagen, wir kriegen es nicht hin. Wir sind nicht besser als das Volk Israel. Wir haben dich genauso nötig, Geist Gottes. Komm und diene uns. Herr, und führe uns an diese Punkte in unserem Leben, wo wir Entscheidungen treffen können und müssen, wo wir dir Raum geben und wo wir dich ganz bewusst einladen, wo wir Sünde bekennen, wo wir loslassen und wo du uns erneuerst. Danke, Jesus, dass du an unserer Seite stehst. Danke, dass du unser hoher Priester bist. Herr, wir sind nicht alleine in diesem Kampf, sondern du bist da und du machst uns stark. So danke ich dir für dein Wort und deine Gegenwart. So wollen wir dich ehren und deinen Namen hochheben, weil du es wert bist. Du bist würdig.